Das Negative ist natürlich, dass das schon ein sehr eigenwilliges System war und es auch definitiv auf die gesamte Wirtschaft abfärbt. Es färbt natürlich auf die Immobilienwirtschaft ab. Jeder sagt, na klar, die sind so, die waren immer so. Wobei es beim Banker schon ein eigener Fall war. Es war eine Art Schneeballsystem und das funktioniert nur, wenn du die Leute kennst und wenn das Ganze rundherum eine richtig eigenartige, also auch politische Machenschaften, auch politische Verstrickungen, sonst würde das nie in der Art funktionieren, sonst hätte er ja auch nicht den Elbtower so einfach bekommen, weil das weiß, ich weiß nicht, ob das die meisten wissen, aber einer, sein Vorstandsvorsitzender, der Alfred Gusenbauer, hat ja noch dem Olaf Scholz, der damals Hamburgs Bürgermeister war, die haben sich ja noch aus der sozialistischen Jugend gekannt, also das war alles so miteinander irgendwie verbandelt und in Österreich ist es natürlich noch einmal eine Spur leichter, weil es ja doch kleiner ist.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wenn Deutschland niest, schüttelt es Österreich. Diesen Satz sagt mir Walter Senk bei unserem Spaziergang durch den 7. Bezirk von Wien. Wie gerade im Intro gehört, habe ich mit ihm über eine der größten Immobilienpleiten gesprochen. Walter Senk ist Herausgeber und Chefredakteur der unabhängigen Immobilienredaktion, seit 27 Jahren in der Immobilienbranche in Österreich unterwegs und sehr fest verankert. Walter fängt mit den positiven Signa-Dingen an, die da heißen, sehr gute Projekte umgesetzt, Visionen gehabt für eben jene Projekte, die sonst niemand wollte, ein kompetentes Team. Wir sprechen aber auch über die derzeitige Situation der Immobilienbranche in Österreich. Im Wohnsegment ist es komplett anders als in Deutschland, weil ein Großteil der Mieten gedeckelt ist. Problem derzeit, kaum Neubau und Sanierung, die Nebenkosten schließen fast zu den Mieten auf. Es geht natürlich um die Vorbildwirkung von Wien, die allerdings nun eher Patina hat. Walter erzählt, warum die Kim-Verordnung den Wohnungsmarkt fast zum Erliegen brachte, warum Verdichtungen und Aufbauten nicht funktionieren und wie er zu dem Satz kommt, früher waren wir eine Demokratie, heute sind wir eine Bürokratie. Viele Insights in den Markt des Nachbarlandes mit einem echten Insider. Viel Spaß mit Walter. Nur noch ein paar Sekunden, dann geht der Podcast los. Vorher aber noch herzlichen Dank an unseren Partner GTEC, der uns auch in diesem Jahr wieder bei der Real Estate Mitteldeutschland, dem größten Standortkongress für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, am 24. Juni in Leipzig unterstützt. Die Temperaturen steigen, unsere Böden sind trocken, es herrscht Waldbrandgefahr. Längst ist der Klimawandel auch bei uns zu spüren. Die Immobilienwirtschaft hat die Herausforderungen erkannt und arbeitet an der Energiewende und der Reduzierung der Treibhausgase. Dazu braucht es einen smarten Partner mit maßgeschneiderten und effizienten Energielösung. Mit über 3000 Mitarbeitern und 70 Standorten ist GTEC in Deutschland und in Europa die Nummer 1 bei der Dekarbonisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Sie haben die Energie für mehr. Mehr Wirtschaftlichkeit, mehr Digitalisierung, mehr Nachhaltigkeit. Wer mehr wissen will, einfach auf gtec.de schauen. Ein ganz besonderer Immobilieros-Podcast mit einem meiner absoluten Lieblingskollegen seit einigen Jahren in einer meiner liebsten Städte, nämlich in Wien. Herzlich willkommen, Walter Senk.
Herzlich willkommen. Danke, dass du nach Wien gekommen bist, unter anderem auch für den Podcast und dass du ja Zeit gefunden hast, ein Interview zu machen.
Ja, das finde ich auch.
Ich werde ja nicht so oft interviewt, muss man dazu sagen, aber du sagst doch gleich, warum.
Ja, das sage ich und normalerweise treffen wir uns eigentlich immer nur einmal im Jahr, nämlich auf der Expo und dieses Jahr haben wir schon mal dann einmal mehr. Und wir haben jetzt auch gerade schon besprochen, dass wir so viel zu besprechen haben, dass ich unbedingt zwingend nochmal nach Wien kommen muss.
Ja, stimmt, ja.
So, aber warum mache ich einen Podcast mit dir, Walter? Du bist Herausgeber und Chefredakteur von der unabhängigen Immobilienredaktion. Du bist der super Auskenner in Österreich. Du bist der, den alle kennen und du kennst eigentlich auch alle, weil du bist seit wie vielen Jahren in der Branche unterwegs?
27.
Aha, und Österreich ist ja ein bisschen kleiner.
Ja, Österreich ist natürlich ein bisschen kleiner und es ist ja auch so, dass sich der Großteil der Branche mehr oder weniger in Wien bewegt und Wien ist jetzt einmal halb Berlin und damit ist das eigentlich schon sehr übersichtlich, kann man sagen.
So, ja. Und wir wollen ein bisschen über den österreichischen Markt sprechen. Wir haben in den vergangenen Jahren uns immer darüber ausgetauscht, welche österreichischen Player nach Deutschland gehen, welche Deutschen nach Österreich. Jetzt sehen wir gerade Immobilienkrise. In Deutschland barmen alle sehr. Ich las im Standard im Januar, Immobilienmarkt erholt sich. Ist das so? In Österreich.
Das hat vielleicht im Jänner kurzfristig so ausgeschaut, weil da haben wir noch keine neue Regierung gehabt. Oder da war die eine Koalition wieder im Fallen und es wurde eine neue gemacht. Aber richtig erholen, glaube ich, dazu ist es noch zu früh. Und ich kann mich erinnern, dass wir 23 hat es einige Player gegeben, die haben gesagt, na ja, Ende 24 sind wir durch, dann hat es geheißen, na ja, 25 werden wir das schaffen und jetzt ist schon die Rede davon, Ende 26, Anfang 27, dass es ist. Wobei man natürlich die Märkte ein bisschen unterscheiden muss und zwischen Wohnungsmarkt und Gewerbemarkt. Der Wohnungsmarkt schaut bei uns genauso aus wie in Deutschland. Es wird kaum, also sehr, sehr wenig gebaut. Das wird ein großes Problem. Ich glaube, wir kommen da eh dann noch mal kurz drauf zu sprechen. Und bei den Gewerbeimmobilien ist es auch ähnlich. Es geht auch hauptsächlich um die Finanzierung. Also es spricht jeder von einem kleinen Pflänzchen, das man hegen und pflegen sollte. Aber das muss man schon sehr gut hegen und pflegen.
Das heißt, Transaktionen gab es ja, wenn ich das so richtig gelesen habe. Bei euch heißt alles so lang Fachverband der Immobilien- und Vermögensstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich. Boah, krass. die hatten ja irgendwie Transaktionen 16% runter. Siehst du wieder mehr Bewegung auf dem Markt? In Deutschland hat man ja das Gefühl.
Ja, der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich, also Österreicher kann man also viel schneller reden, hat gemeint, da geht es aber hauptsächlich um Wohnimmobilien, und die sind runtergegangen und das wird auch nicht mehr werden. Also das wird sich auf einem relativ geringeren Niveau einpendeln, und das Gleiche wird sich auch tut sich auch am Investmentmarkt. Da war eine Presseaussendung über den Marktupdate von der EHL Immobilien, und das wird sich ähnlich darstellen.
Okay, wie guckst du auf Büros? Das ist ja in Deutschland ein Riesenthema. Ist das hier auch so ein großes Thema?
In Deutschland ist es vermutlich auch deshalb ein Thema, weil ihr ja doch sieben große Städte habt, ja. Wobei Wien wäre ja schon die zweitgrößte Stadt in Deutschland, also so ist es ja nicht. Aber bei uns läuft das mehr auf Wien zusammen, und das Thema war, dass wir in den letzten Jahren nicht so viel gebaut haben. Und deshalb ist im Augenblick der Markt nicht so angespannt. Wir haben eher eine extrem niedrige Leerstandsrate, glaube ich, die gehört zu einer der niedersten in ganz Europa. Und dadurch ist es, merkt man es vielleicht auch nicht so, die konjunkturellen Schwierigkeiten. Und insofern, sagen wir mal, geht's noch.
Es geht noch, okay. So, dann muss ich dich natürlich danach fragen. Österreich hat ja mit einem der größten Immobilienskandale geglänzt, auch wenn René Benko mit der Signa in Deutschland sehr präsent war. Wie schaust du da so im Nachgang drauf?
Es gibt auch was Positives. Um nochmal das Positive zu sagen, er hat schon ein paar sehr interessante Projekte in Wien umgesetzt, braucht man gar nicht drüber reden. Er hat Dinge erkannt, die keiner erkannt. Er hat Sachen damals gekauft, noch vor etlichen, also Jahrzehnten, wenn man so will, in Mitte der 10er Jahre, wo alle gesagt haben, na, das ist ja viel zu teuer alles. Und jetzt im Nachhinein gesehen war es ein Schnäppchen. Und das dritte Positive, er hat super Leute im Team gehabt. Alle, die da dabei waren, und auch bei allen Projekten, das waren wirklich Koryphäen aus der österreichischen Immobilienszene. Ja, das war einmal das Positive. Das Negative ist natürlich, dass das schon ein sehr eigenwilliges System war und es auch definitiv auf die gesamte Wirtschaft abfärbt. Es färbt natürlich auf die Immobilienwirtschaft ab. Jeder sagt, na klar, die sind so. Die waren immer so. Wobei es beim Benko schon ein eigener Fall war, weil er hat sicher, es war eine Art Schneeballsystem, und das funktioniert nur, wenn du die Leute kennst und wenn das Ganze rundherum eine richtig eigenartige, also auch politische Machenschaften, auch politische Verstrickungen, sonst würde das nie in der Art funktionieren, sonst hätte er ja auch nicht den Elbtower so einfach bekommen, weil ich weiß nicht, ob das die meisten wissen, aber einer der, sein Vorstandsvorsitzender, der Alfred Gusenbauer, hat ja noch dem Olaf Scholz, der damals Hamburgs Bürgermeister war, die haben sich ja noch aus der sozialistischen Jugend gekannt. Also das waren alles so, das war alles so miteinander irgendwie verbandelt. Und in Österreich ist es natürlich noch einmal eine Spur leichter, weil es ja doch kleiner ist.
Also Klüngelwirtschaft.
Klüngelwirtschaft und auch in gewisser Weise ein Schneeballsystem.
Okay, weil das ist ja schon ein Geflecht. Ich habe jetzt erst eine Studie gelesen, wo Jürgen Schneider und René Benko miteinander verglichen wurden. Und das war schon am Ende sehr ähnlich. Also ganz, ganz viele Firmen, obwohl bei René Benko natürlich nochmal ganz, ganz doll viel mehr. Mhm. Aber trotzdem.
Das kriegst du doch nicht mehr auseinander. So ein Firmengeflecht mit ungefähr 1000 Firmen, das kannst du überhaupt nicht auseinander dividieren. Wer da mit wem zusammenhängt und wie. Also eine klassische juristische Lösung, so wie wir sie kennen, wird es da nicht geben. Im Endeffekt musst du einen Strich drunter machen und schauen, wie du das löst, sage ich mal. Aber dazu ist, glaube ich, unser Rechtsstaat zu komplex, um sowas ordentlich aufzuarbeiten.
Würde wahrscheinlich Jahre dauern.
Vermutlich.
Ja. Ja. So, in Deutschland haben wir ja sehr viele Insolvenzen von größeren, kleineren Projektentwicklern gesehen, von Pflegebetreibern, von Büroentwicklern, also sehr breite Palette. Wie sieht das in Österreich aus?
1:1. Österreich ist genau das Gleiche. Wir haben viele, unabhängig jetzt einmal von der Signa, aber wir haben sehr viele Projektentwickler, die insolvent werden, wurden. Wir haben sehr viele, wo man weiß, dass es hinten nach noch knapp abgefangen wurde. Und es ist schon so, auch interessanterweise nämlich ja nicht nur von kleineren, sondern auch von relativ großen, wo du eigentlich sagen müsstest, die hätten die Erfahrung gehabt oder die sind schon lang dabei. Aber es ist halt schon, es war so eine gewisse Dynamik drinnen, es geht eh immer. Und ich glaube, da lässt man sich dann doch mitreißen.
Ja, und bei den Großen hieß es ja auch immer sehr lange, das haben wir auch in Deutschland gesehen, dass die natürlich irgendwie ob der Vielzahl der Projekte und dann der laufenden Kosten natürlich noch also einen riesigeren Rucksack hatten als ein kleiner Projektentwickler, der jetzt ein Projekt macht. Ne?
Also. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn dann überall gleichzeitig die Preise steigen und das auch immer unübersichtlicher wird, ich glaube, da ist dann, ja, auf jeden Fall, es ist genauso wie in Deutschland.
Okay, so Wien. Lass uns mal ein bisschen über Wien reden. Laut immowelt.de Top 10 der attraktivsten Städte Europas. Wien kratzt da an für Immobilieninvestitionen. Siehst du das genauso?
Also, dass wir in die Top 10 reinkommen?
Ja.
Okay, aber habe ich immer in Erinnerung, dass Wien als die für Expats, glaube ich, als attraktivste Stadt der Welt gilt. Ja, es hat schon Wien sehr, sehr viele Vorteile, nur ich glaube, es sind im Augenblick auch, ohne jetzt das zu negativ sehen zu wollen, es sind viele Dinge, die sich gerade entwickeln, die das Ganze jetzt nicht unbedingt fördern.
Zum Beispiel?
Wir haben die aktuelle Regierung, die wir haben, hat ihm schon angekündigt, dass man vermutlich auch auf den Gewerbeimmobilien die Indexierung die nächsten 2 Jahre aussetzen möchte. Da wird daran gearbeitet. Und das kommt, glaube ich, bei den Investoren nie so gut an. Weil wenn das, ich sage jetzt mal, denn die Indexierung 5% betragen würde im Jahr, sind das in 2 Jahren 10%. Und das sind genau 10%, wo die Immobilien im Wert nicht steigen können. Und im Wohnen haben wir schon. Das soll sich, also bei sehr vielen Wohnbauten und Wohnungen, möchte man jetzt auf den freien Wohnungsmarkt auch ausdehnen. Also ich glaube, es wird so schön Wien ist und so gerne ich auch da wohne, aber ich glaube für Investoren, wie gesagt, wie sagt man immer so schön, das Geld ist ja ein scheues Reh oder so. Das fließt ja dann dorthin, wo es leichter geht. Und wir sitzen ja nur in Wien und glauben immer, das ist eine Weltstadt, mehr oder weniger. Aber im Endeffekt ist so einer, der aus London kommt, für den ist, oder Investoren, die vielleicht aus dem Ausland kommen, für die ist das egal, ob sie in Wien investieren oder wo es gerade rund geht, oder in Polen, wo ja wirklich sehr viel Bewegung drinnen ist, oder auch wenn überhaupt in einen anderen Kontinent gehen.
Okay, wie sind die Preise in Wien im Vergleich zu Europa, wenn du jetzt schon gerade den
Wohnen
großen...
Wohnen oder Gewerbe?
Wohnen erstmal.
Wohnen sind die Preise ich glaube für uns, also nicht nur ich glaube, also für uns relativ hoch, ungewöhnlich hoch, aber im Vergleich zu Europa noch niedrig. Allerdings Wohnen ist ja immer ein sehr regionaler Markt. Du musst immer davon ausgehen, was die Leute gewohnt sind zu zahlen, was sie verdienen. Also insofern sind sie gestiegen. Sie haben jetzt eine Zeit lang, haben sie sich auf der Geraden eingependelt. Also ist es eine Seitwärtsbewegung.
Welche Höhe reden wir da?
Das ist eine gute Frage. Es sind ja, ich würde so sagen, das absolut gehobene Segment nehmen, aber ich würde mal so sagen, 5.000, 6.000, 7.000 Euro am Quadratmeter. Ja. Jetzt aber für entweder Neubau oder auch sanierter Altbau, also aber jetzt nichts Unsaniertes. Und die Preise haben sich jetzt eine Zeit lang seitwärts bewegt. Was allerdings jetzt passiert, dass sehr, sehr wenig Wohnbau entsteht, also wenig gebaut wird. Und jetzt wird die Frage sein, werden die Preise, also zurückgehen werden sie nicht. Sie werden eher gleich bleiben, beziehungsweise könnte sogar, wenn die Nachfrage steigt, könnten sie auch steigen. Aber da ist die Frage, ob die Nachfrage wirklich steigt. Weil die Konjunktur im Augenblick in Österreich jetzt auch nicht so, also sie ist nicht nur nicht toll, im Endeffekt sehen wir, glaube ich, in Europa die Schlusslicht. Waren wir früher im Fußball, jetzt sind wir es auch konjunkturell.
Wien ist ja aber immer sozusagen so ein, so ein Hotspot. Ja. Jetzt gibt es ja aber noch, also Tirol, glaube ich, ist auch sehr beliebt.
Ja, also oder? Hotspot, Wien, eigentlich kannst du alle Landeshauptstädte nehmen, wenn du das siehst. Und das sind schon, also Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck ist natürlich enorm, sind enorm hohe Preise, weil du halt auch aufgrund der Lage kannst du nicht mehr weiter raufbauen, weil du rundherum Berge hast und der Zuzug ist ja genauso da. Und das macht es im Endeffekt immer sehr teuer. In Wien hast du halt schon noch Flächenreserven, wo du was machen könntest. Wobei, was wirklich schade ist, dass man nicht in der Lage ist, diese ganzen schon bestehenden Flächen, entweder, dass man verdichtet, dass man aufbaut, Dachgeschosse, wie auch immer, dass man das vielleicht erleichtert, das ist schade. In Deutschland gibt es ja schon diese E-Gebäude-Richtlinie, wie einfach. Ja, da sind wir noch entfernt davon.
Also
wir arbeiten daran in Österreich.
Ich wollte gerade sagen, in Deutschland hätte ich ja jetzt schon eine Antwort drauf, warum so wenig gebaut wird, also jetzt mal unabhängig der Preise. Bürokratie, wie ist das in Österreich?
Ja, also das ist, wir sind eine Bürokratie, kann man sagen. Also früher waren wir eine Demokratie, jetzt sind wir eine Bürokratie. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Also und man weiß eigentlich gar nicht, woran es wirklich liegt. Also wo der grundsätzliche Fehler liegt. Aber prinzipiell ist es so, dass halt einfach die Baugenehmigungen irrsinnig lang dauern. Es schleppt sich alles, es zieht sich dahin. Baugenehmigungen für Projekte dauern oft 2-3 Jahre, also es ist einfach so. Wobei ich doch einige kenne von den Magistratsabteilungen, also von den Chefs sozusagen, und die wollen das auch, dass das schnell geht, aber irgendwie ist diese Struktur so verkrustet, dass es einfach immer irgendwo bicken bleibt.
Okay, also es liegt jetzt in Österreich nicht so sehr daran, dass es nicht genügend Leute gibt, die es bearbeiten? Oder
es liegt an allem. Leute, die das nicht bearbeiten. Also wenn ich ein Beispiel erzähle, ich nenne jetzt keine Namen, ein Projektentwickler in Wien, der hat an einem Projekt, Gewerbeprojekt lang herumgetan und er hat erzählt, er ist dann einfach zu dem Chef von der Magistratsabteilung gegangen und hat gesagt, so. Und der Chef hat zu ihm gesagt, also Sie brauchen jetzt nicht glauben, weil Sie zu mir kommen, dass das schneller geht, sagt der Projektentwickler drauf, lass uns mit 5 Minuten reden und ich erkläre Ihnen, wie die Situation ausschaut. Und nach 3 Minuten hat der Chef von der Magistratsabteilung gesagt, ich möchte gerne den Verantwortlichen herholen, weil das kann ja nicht sein, dass das so läuft bei uns. Also die oben, sie würden gerne, aber es dürft unten immer irgendwo bicken, hängen bleiben oder was auch immer. Das ist sicher, wir haben ein Bürokratiemonster erschaffen in gewisser Weise.
Also brauchst auch eine großflächige Transformation sozusagen.
Es braucht eine großflächige Transformation. Ich meine, das ist vielleicht für Deutschland unvorstellbar, aber wir haben in Österreich, glaube ich, 9 Bauordnungen und sind 8 Millionen Einwohner. Also wenn ich jetzt an der Grenze zu Niederösterreich ein Haus baue oder an der Grenze zu Wien, dann sind das schon andere Vorgaben und die Normen sind noch viel zu hoch. das ist auch durch den Lobbyismus, sind halt so viele Normen reingekommen, die gar nicht mehr notwendig sind. Und das ist ja immer das Reden, wenn wir, glaube ich, 20% der Normen abschaffen würden, wird das Bauen 30% billiger. Und da reden wir aber jetzt nicht von irgendwelchen sicherheitstechnischen Sachen, die das Ganze, die Bewohner gefährden würden, sondern einfach nur allgemeine Dinge.
Mhm, um jemandem einen Gefallen zu tun, sozusagen.
Ja, damit, ja, genau, ja. Das ist sehr nett umschrieben. So, Lobbyismus, ja.
Genau, ja. Genau. So, laut Statistik Austria wurden 2024 in Wien über 70% aller Neubauten im geförderten Segment genehmigt. Na, jetzt haben wir gerade geklärt, warum, also es wurden viel weniger gebaut. Jetzt hast du ja gerade versucht zu erklären, warum so wenig gebaut wurde. Lange galt ja Wien immer so als Positivbeispiel, wenn es um Wohnen ging. Bezahlbare Mieten, sehr sozial verträglich. Es gibt ja auch immer noch die Erzählung, dass man Mietverträge sozusagen mitnimmt in der Familie über Jahrzehnte. Erklär mal so ein bisschen den Wiener Wohnungsmarkt.
Also das Ganze ist eigentlich, das ist eine historische Geschichte, die hat ja schon vor 100 Jahren begonnen, und zwar damit, dass ja Wien einfach ein Vorreiter war im Gemeindebau, was all diese, was leistbaren Wohnraum betrifft. Also Wien war da auch immer sehr, soll man sagen, sehr innovativ. Und es hat eigentlich in Wien, ist man immer davon ausgegangen, Mieten darf nicht viel kosten. Und so ist das eigentlich auch immer in den Köpfen der Leute gestanden. Und es gibt einen berühmten Satz, wenn man irgendetwas sieht, was einem nicht gefällt, dann hat man früher gesagt, das ist schier wie der Zins. Also unschön wie eine Zinszahlung. Und das, glaube ich, drückt das eigentlich schon sehr gut aus. Und es hat sich in den letzten Jahren, ist einfach auch viel gebaut worden. Was aber wirklich gestiegen ist, weil in Wien, glaube ich, 70% sind gedeckelt der Mieten, das ist einfach so. Die anderen 30% der Wohnungen sind, glaube ich, 15% Eigentum, und der restliche 15% Miete ist in einem freien Markt. Das heißt, die sind beweglich, wenn man das so will. Und diese, wenn man jetzt sagt, ja, die Preise sind gestiegen, dann betrifft das nicht unbedingt die Mietpreise. Ja, vielleicht in diesen 15%, aber bei diesen 70% sind es einfach die Betriebskosten. Die sind so hoch geworden, die laufen komplett aus dem Ruder. Das ist egal, was es ist, ob Strom, ob Energieversorgung, Entsorgung, was auch immer. Und die steigen. Das ist das Problem, nicht die Mieten an sich. Die Mieten können gar nicht steigen, weil sie, also bei 70% zumindest nicht, weil sie gedeckelt sind.
Das ist ja spannend. Das ist ja sozusagen, nimmt ja Wien schon eine Entwicklung vorweg, die in Deutschland ja nach, also wo man in Deutschland immer davor warnt, wenn ihr die Mieten jetzt deckelt, werden die Betriebskosten irgendwann die Mieten übersteigen.
Ja, da sind wir gut dahin unterwegs. Das Einzige, wie du das... rund, also wenn man jetzt die Mieten nehmen würde, das Einzige, wie man das dämmern kann, ist, dass man mehr baut oder mehr ermöglicht. Also rein ist ja nicht auf der grünen Wiese, sondern auch in Brachflächen, wo auch immer, Brownfields. Ja, und dass man einfach schaut, wie man das energietechnisch in den Griff bekommt.
Mhm. Das heißt ja, also im Neubau habt ihr 60% in Neubaugebieten geförderter Wohnungsbau. Ist das richtig?
Ja, das hat eine Novelle gegeben. Es war vorher weniger. Und wer im Neubau errichten will, der braucht, muss 60% geförderter Wohnbau und 40% sozusagen frei vermietet. War ein großes Hallo damals in der Branche, aber man hat es trotzdem geschafft.
Und schafft man es denn jetzt immer noch?
Das ist eine gute Frage. Ist schwer zu sagen, weil der Wohnbau in Wien wirklich, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber das wird in den nächsten Jahren drastisch zurückgehen. Insofern weiß ich jetzt nicht genau.
Also es gibt wenig Neubauvorhaben, die in der konkreten Umsetzung sind.
Ja. Also eine zweijährige Delle würden wir in Wien gut durchstehen. Aber länger darf es nicht sein. Und alles, was bis 2000, heuer im Sommer, nicht auf Schiene ist, wird sich schon nach hinten ziehen. Und heuer im Sommer klingt jetzt weit weg bei den Temperaturen, aber das ist in 3 Monaten, ist Juni, ne?
Ja.
Eigentlich noch früher. Ja, dann haben wir Sommer.
Ja.
Ja, also insofern glaube ich, es wird eine sehr schwierige Zeit werden.
Okay, also es sind ja keine guten Aussichten.
Nein, also kurzfristig sind es keine guten Aussichten. Ich glaube aber, das ist aber meiner Philosophie entsprechend, dass es langfristig eine Veränderung, eine positive Veränderung mit sich bringen wird, die sich vielleicht erst, wo das einfach jetzt notwendig ist, dass das so ist.
Glaubst du wirklich, dass sich dann was ändert?
Es muss erst zum großen
Crash kommen, oder?
Ja. Das ist überall so. Also es ist in deinem eigenen Leben ist es ja genau, also bei mir war es zumindest so, wenn du irgendwelche Themen nicht behandelt hast in deinem Leben, dann kriegst du das noch einmal serviert. Und es wird immer, wenn du es nicht behandelt hast, immer schlimmer und schlimmer, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und habe ich auch gehabt, wo es dann einfach einen Strich drunter machen muss und dir sagen muss, was habe ich jetzt grundsätzlich falsch gemacht? Und wenn du das dann verstehst, dann kannst du es auch erst verändern. Und das wird es ist wie im Kleinen so im Großen, es wird da auch nicht anders sein. Und es wird nicht nur Wien betreffen, es wird Österreich betreffen, es wird Deutschland ganz genauso betreffen, wo man dann sich irgendwann hinstellen muss und sagen, okay, und jetzt müssen wir es anders machen.
Da bin ich ja gespannt.
Aha. Na, treffen wir uns in 2 Jahren wieder, dann treffen wir uns auch 2-mal im Jahr und dann schauen wir.
Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, dass Büroleerstand sehr gering hier ist, weil nicht so viel gebaut wurde. Ich las aber in mehreren Zeitungen, dass die Stadt Wien immer die Umnutzung leerstehender Gewerbeflächen fordert. Was steht da dahinter? Also ist das dann die Umwandlung von Büro zu Wohnen oder sind das einfach brachliegende?
Ja. Ich habe dich jetzt nicht akustisch verstanden. Hast du gesagt, fordert oder fördert?
Fordert.
Fordert. Ja, fordern kann man natürlich viel. Gefördert wird es sehr beschränkt, aber es hängt wieder an der Bürokratie, es braucht ewig lang und es wagen sich auch im Augenblick nur sehr wenige an solche Projekte heran, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Banken mit ihren eigenen Problemen so, mit den Abwertungen der Immobilien und mit ihren eigenen Risiken so befasst sind, dass sie im Augenblick sagen, na, ich schaue lieber, dass ich das, was ich in den Büchern habe, in Ordnung bringe, bevor ich etwas Neues finanziere. Also es ist eher gering. Es war, wie es gut gelaufen ist, war es besser. Da haben wir viele allerdings, im ersten Bezirk haben wir viele Büros auf Hotels umgemodelt, weil das war ja auch gut, weil es ist ja im Augenblick Tourismus ganz stark in Wien. Aber im Augenblick ist wenig zu sehen.
Also am Hauptbahnhof, da ist ja so eine richtige Touristenviertel entstanden. Da ist ja ein Hotel neben dem nächsten.
Ja, aber der Hauptbahnhof ist ein anderes Areal. Das ist ja eigentlich ein ÖBB-Areal gewesen von den Bundesbahnen. Und da hat man das schon, das war ja eine ganz langfristige Geschichte. Und der ist ja auch im Endeffekt schon jetzt 5, 10 Jahre mehr oder weniger fertig. Und was aber gut ist, weil wie ich nach Wien gekommen bin zum Studieren, da hat es dort ganz anders ausgeschaut. Das war eine wirklich tolle Sache, was sie gemacht haben am Hauptbahnhof.
Findest du, ja? Also ich fand, dass das so ein bisschen unbelebt ist, ne? Weil du hast ja ein Hotel am nächsten, da sind relativ wenig Menschen unterwegs. Also wenn du so ein Stück vom Bahnhof weggehst, ist nicht mehr so viel.
Ja, da hast du rund um den Bahnhof hast du die Gewerbeimmobilien, dann hast du die Hotels, aber wenn du hinten nach rausgehst Richtung Süden, hast du einen riesigen Park und wirklich, da haben sie ein paar echt tolle Wohnbauten hingestellt.
Mhm. Okay, da habe ich ja noch was ich mir angucken kann. So,
genau.
So, du hast es auch gerade schon gesagt, großes Thema überall. Ich nehme an, auch hier, hast du ja auch gerade schon bestätigt, Finanzierung. So, ihr habt ja so eine, verbessere mich bitte, KIM-Verordnung.
KIM-Verordnung, da müsste ich jetzt, das hat einen hochkomplexen Namen,
den das ist
ich jetzt
schlimm,
nicht im Kopf habe, aber KIM-Verordnung.
KIM-Verordnung, so, die ist 2022 aufgesetzt worden, 20% Eigenkapital, Kreditlaufzeit maximal 35 Jahre für Privatleute, monatliche Kreditrate höchstens 40% des verfügbaren Haushaltseinkommens. So.
Das war, die Vorgaben waren teilweise sind von der EU gekommen.
Ja.
Und wir haben sie aber in Österreich besonders streng umgesetzt, weil die Banken einfach Sorge hatten, dass das Ganze ihnen aus dem Ruder läuft, weil es haben viele Leute Kredite bekommen, es sind natürlich dann die Immobilienpreise angeheizt worden und dann hat man mit der KIM-Verordnung da gedacht, so jetzt sind wir gescheit, jetzt machen wir das so. Der Fehler war aber nur, dass wir weit übers Ziel hinausgeschossen haben und damit den Wohnbau beziehungsweise eigentlich den Verkauf von Wohnungen extrem eingeschränkt haben. Und zwar, er hätte sich sowieso eingeschränkt, weil einfach auch die Konjunktur dann schon ein bisschen nachgelassen hat. Aber mit der KIM-Verordnung ist man richtig in den Markt rein. Den hat man komplett verzerrt eigentlich dadurch. Jetzt sind wir aber draufgekommen, na, muss man was ändern. Und jetzt fällt sie im Juni, fällt die KIM-Verordnung. Das heißt, es sollte wieder für Privatpersonen leichter sein, an Kredite zu kommen. Ja, das Problem ist allerdings, dass die Banken im Augenblick nicht wirklich gern Kredite hergeben, weil sie selber noch viele Wohnprojekte, Gewerbeprojekte in ihren Büchern stehen haben, die einfach, wo auch die Preise runtergegangen sind. Das ist das eine. Und das andere weiß man nicht genau, ob man nicht, wie es konjunkturell weitergeht, ob sich die Leute das auch wirklich leisten wollen. Und im Endeffekt hat man aber durch diese KIM-Verordnung im Jahr 22 den Markt komplett verschoben und in das Mietsegment natürlich die Menschen reingeführt, weil die keinen Kredit bekommen haben, aber eine gewisse monatliche Summe schon bereit hätten, die sind natürlich in die Miete gegangen und das hat den Mietenmarkt komplett überschwemmt. Also es ist im Augenblick schwierig, in Wien Mietwohnungen zu finden, zumindest große, weil die eine Wohnung gekauft hätten mit 100 Quadratmeter, die suchen natürlich auch Wohnungen in dieser Größenordnung. Und die viele kleine Vorsorgewohnungen, die halt auch deutsche Investoren gekauft haben in Österreich, die werden natürlich, die gehen, irgendwie werden wir schon, also es wird schon vermietet, ja, aber wer was Großes sucht, der ist im Augenblick ist nicht so einfach.
Das ist ja sowieso eine sehr erstaunliche Entwicklung, finde ich immer, wenn man ein Projekt anfängt, ist die Entwicklung, keine Ahnung, jetzt machen wir ja alles kompakte Grundrisse, kleine Wohnungen, jetzt kommen aber die Ersten schon und sagen, ja Moment mal, wenn wir alle Projekte umsetzen, haben wir viel zu viele kleine Wohnungen. Und wir haben keine,
schon. Ihr habt schon. Wir haben das schon. Wir haben viel zu viele kleine Wohnungen. Da hat es schon Mahner gegeben vor 5, 6 Jahren. Die haben gesagt, das ist eine schlechte Entwicklung. Aber jeder hat ihm gesagt, ja, das Wohnen wird immer teurer und Mieten und überhaupt, wir müssen das billiger machen. Aber das, es wird nicht funktionieren. Die einzige Möglichkeit, die du hast, dass du diese kleinen Wohnungen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man die zusammenlegt. Aber das ist schon, ja, hast dann auf, weiß ich, auf 60 Quadratmeter hast dann
drei plötzlich Bäder.
Drei Bäder und zwei Klos. Das ist schon, ja, stimmt eh. Ja, es ist einfach falsch gelaufen.
So, und was kann denn Österreich von Deutschland dann und Deutschland von Österreich? Gemeine Frage am Ende, oder?
Ja, also, ja, allerdings.
Da räuspert sich erstmal.
Wir lernen ja nichts. Also das ist ja unser Nachteil in Österreich. Wir lernen nichts. Es hat ja in Deutschland das Bestellerprinzip gegeben. Das funktioniert, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also nein, es funktioniert nicht. Genau, du schüttelst gerade in den Kopf. Das haben wir auch schon gewusst. Aber wir haben uns gedacht, in Österreich, wir probieren das jetzt auch. Vielleicht haben die Deutschen einen Fehler gemacht und wir machen es jetzt richtig. Nein, es funktioniert überhaupt nicht. Riesenproblem. Viele Mietwohnungen vom Markt verschwunden. Hinten nach immer mehr Gerichtsverfahren, weil natürlich Leute jetzt dann Mietverträge abschließen, Privatpersonen, die keine Ahnung haben von dem Ganzen, ohne Makler, die ja bei uns, das mit den Maklern ist ja auch nochmal anders als in Deutschland, die keine Rechtsberatung haben, nichts. Also wir lernen nichts aus Deutschland, das kann man so sagen. Ob die Deutschen, lernen sie was von uns Österreichern?
Ich glaube nicht wirklich, nein.
Nicht einmal die Sprachen sind ähnlich, also nein. Schon, aber...
Ja, unsere gleich gar nicht, wir mit unseren.
Nein, ich glaube, wobei es schade ist, weil man eigentlich gut miteinander könnte. Also wir können eh gut miteinander, wenn man jetzt auch das mit dem Investments anschaut, aber lernen, nein, es war wirklich, also ja, ich muss das jetzt schon sagen, mit diesem Bestellerprinzip hat man gesagt, ja, das hat in Deutschland nicht funktioniert und sie sind in Österreich nicht und nicht runtergestiegen von dem, gesagt, nein, wir machen das jetzt. Und es schaut genauso aus, wie man es schon vorher sehen konnte.
So, ja. Gut. Keine guten Aussichten sozusagen, aber unsere Verabredung steht. Wir machen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen wir nochmal einen Podcast und dann gucken wir mal, ja, was sich so entwickelt hat und wer da von wem vielleicht gelernt hat.
Mhm. Oder wir könnten auch einen Kurzpodcast auf der Expo machen, weil da treffen wir uns ja auf jeden Fall.
Das stimmt.
Und da können wir uns ja ein bisschen international umschauen und ja, und drüber reden, wie das so ist. Ob wir, weil ich glaube schon, dass jetzt wir einen Punkt erreicht haben, wo die Entwicklungen sehr schnell gehen werden.
Naja, dann sind wir ja schon mal wieder verabredet.
Passt.
Lieber
Oktober.
Walter. Genau, ja. Lieber Walter, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, und
danke
dann
für die
bis Oktober.
Ja, danke für die Einladung und danke, dass du nach Wien gekommen bist.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.